Herr Professor Adler, wie groß war denn der Leidensdruck bei den betroffenen Personen, dass ein solches Projekt gestartet werden musste, oder hat er gar die Industrie die Federführung übernommen?
Mit der Industrie hatte dieses Projekt eigentlich wenig zu tun, außer dass es auch dort Förderungen gibt, aber dieses Projekt haben wir entwickelt gemeinsam mit dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Es geht im Wesentlichen darum, dass sehbehinderte Menschen eben von vielen Bereichen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen sind, weil sie etwa an Bushaltestellen nicht die richtigen Fahrplanverbindungen erkennen können, weil sie Verpackungen nicht gut lesen können oder auch einfach Zeitungen, Zeitschriften nicht gut lesen können.
Ja, das war für mich auch der Grund, diesen Gegensatz aufzumachen. Einerseits die Betroffenen, also der Leidensdruck, andererseits gehört natürlich auch Industrie dazu, dieses umzusetzen, vor allen Dingen dann auch die Designer, die das Ganze umsetzen müssen.
Sie sagen es ganz richtig, es geht hier natürlich zunächst auch um die Designer, das sind meine Berufskollegen, ich selber führe auch ein Büro für Kommunikationsdesign hier in Berlin und wir haben ja täglich damit zu tun, dass wir ästhetische Ansprüche und Anforderungen abzuwägen haben mit eben gestalterisch-funktionalen Anforderungen an Leserlichkeit von Schriften und Lesbarkeit von Texten. Und da gibt es in der Fachliteratur natürlich viele Hinweise und viel Wissen, auch es gibt auch Normen zum Thema Schriften und Schriftleserlichkeit, aber eben Normen sind etwas, womit Designer in der Regel nicht viel zu tun haben wollen. Wir empfinden sowas oft als Kreativitätskiller.
Ja, würde es in ihrer Freiheit des Denkens und des Tuns beschränken.
Ja, das ist eben der eine Punkt und der andere Punkt ist, dass wenn wir an barrierefreie Gestaltung denken, denken wir an Rampen, da denken wir an graue Texte, vielleicht an Stützstrümpfe und ähnliches und eben nicht an ästhetischen Kategorien. Und wir wollten jetzt beweisen, dass das eine das andere nicht ausschließt.
Sie sind mit diesem Versuch der Umsetzung dann schon gewissermaßen in einem Spagat begriffen. Auf der einen Seite soll es leserlich bleiben, auf der anderen Seite soll da schon das ein oder andere bunte Element mit reinkommen. Wie können Sie das umsetzen, dass auf der einen Seite dass eben die bunte Vielfalt oder bleiben wir mal bei Vielfalt und auf der anderen Seite dann eben auch die Leserlichkeit, dass sie zueinander finden?
Ja, da gibt es zum einen natürlich Regeln, die man einfach kennen muss, dass zum Beispiel Texte, die über Bildern gesetzt werden, für Menschen mit Sehbehinderung ganz schwer zu erkennen sind. Es gibt bestimmte Farbkombinationen, die ungeeignet sind. Aber wir müssen Farbe nicht ausschließen. Wir haben ja selber als Best Practice Beispiel für den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband sowohl das gedruckte Mitgliedermagazin als auch die Website nach den von uns aufgestellten Kriterien neu entwickelt. Und das Ganze ist viel farbiger, viel luftiger und großzügiger geworden, als es bisher der Fall war. Also wir wollen beweisen, gutes Design und funktionale Gestaltung schließen sich nicht aus. Und lassen Sie mich bitte eins noch, was mir ganz am Herzen liegt, dazu hinzufügen. Wir nennen das Ganze ja inklusives Design und wir meinen damit, dass es nicht nur in Anführungszeichen hier um Sehbehinderte geht, sondern auch um Menschen, die vielleicht schon älter sind oder in schlechten Beleuchtungssituationen sind. Oder wenn ich selber im Hotel bin und die Brille abhabe unter der Dusche, kann ich auch eine Shampooflasche nicht von einer Lotionflasche unterscheiden. Und das sind genau die Punkte, die wir meinen, gute Gestaltung trifft dann für alle den Kern.
Ja, ich hätte hier auch noch ein Beispiel aus unserer täglichen Praxis anzubieten. CD-Hüllen, die sind manchmal mit einer Farbe gestaltet, auch was die Information angeht, so gelb auf Rot- oder Orangeton, da ist selbst für Sehende, für Adleraugen überhaupt nichts mehr zu erkennen.
Ja, ganz richtig. Und dafür wollen wir einfach sensibilisieren. Wir wollen niemandem vorschreiben, was man machen oder was man nicht machen muss. Jeder Gestalter ist am Ende selber auch verantwortlich für das, was er macht. Aber wir helfen eben auf dieser Online-Plattform leserlich.info mit praktischen Beispielen und auch mit so etwas wie einem Schriftgrößenrechner und einem Kontrastrechner, die man konkrete Werte auch ermitteln kann für den eigenen Entwurf. Da wollen wir helfen, eben die tägliche Arbeit ein wenig zu erleichtern und das Thema Barrierefreiheit ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken.
Um dieses Projekt jetzt auch sinnvoll in die Wege zu leiten, bedarf es natürlich auch eine ganze Menge an Mitarbeitern, da eben nicht nur, Anführungszeichen, nur Designer, sondern auch Betroffene. Wie sind Sie da vorgegangen?
Wir haben da sehr eng mit dem DBSV zusammengearbeitet. Wir hatten Vertreterinnen der großen Augenerkrankungen dabei, die mit ihrem Fachwissen uns geholfen haben, genauso wie Experten des DBSV für Barrierefreiheit. Wir haben die Leser des DBSV-Mitgliedermagazins auch eingeladen, bei bestimmten Fragen auch ihre eigene Meinung, ihre eigenen Wünsche auch zu äußern. Und so haben wir sowohl die Ergebnisse aus der Fachliteratur als auch die Meinung und die Bedürfnisse der Betroffenen zu zusammengebracht und daraus unsere Plattform entwickelt.
Sie sind ja auch in Kontakt, ich nehme jetzt mal die Werbeindustrie oder auch die Kommunikationsindustrie sicherlich auch in Kontakt. Wie haben Sie da Rückmeldung bekommen, dass das Problem erkannt wird bei Ihren Kollegen?
Ich glaube, dass wir da schon sehr hohe Sensibilität vorfinden, aber oft fehlen einfach die gebündelten Informationen auch. Wir müssen uns die dann zusammensuchen aus den unterschiedlichsten Quellen und da, glaube ich, können wir jetzt wirklich helfen. Wir wollen natürlich damit in die Designverbände rein, wir wollen die Berufskollegen erreichen, aber auch natürlich ganz wichtig die Studierenden. Wir haben ja in Deutschland viele Hochschulen, die Kommunikationsdesigner ausbilden und all die hoffen wir eben mit diesem Projekt zu erreichen.
Gibt es eigentlich einen Unterschied, was das Kommunikationsdesign angeht, zu Printmedien und den digitalen Medien?
Es gibt natürlich Unterschiede technischer Art, aber die Grundfragen, was die Leserlichkeit einzelner Schriftzeichen betrifft, aber auch die makrotypografische Anordnung von Schriften, von Zeilenlängen und Abständen und dergleichen mehr, die sind doch in ihren Grundfragen zunächst einmal für alle Medien und Anwendungsbereiche ähnlich.
Wobei ich jetzt mal unterstellen würde, da sind bei den digitalen Medien da einiges einfacher sein wird. Man kann da verschiedene Sachen auch vergrößern und dann auch damit lesbarer machen, was jetzt bei Printmedien nicht ganz so einfach ist.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Natürlich liefern die digitalen Medien den betroffenen Menschen mit Sehbehinderungen enorme Vorteile im täglichen Leben. Voraussetzung ist allerdings, dass Webseiten auch so programmiert sind, dass sie den entsprechenden technischen Hilfen auch angemessen reagieren. Das heißt also, dass auch Screenreader bestimmte Texte vorlesen können, wenn sie entsprechend auch programmiert sind.
Ich nehme an, die Arbeit wird noch nicht abgeschlossen sein. Wie geht es denn jetzt weiter?
Das ist das Schöne auch an den digitalen Medien, dass es nicht mehr ganz so endgültig ist wie gedruckte Dinge. Wir können daran weiterarbeiten, wir können es ergänzen. Wir gehen davon aus, dass auch unsere Fachkollegen uns mit Hinweisen und kritischen Rückmeldungen auch weiterhelfen werden und dass wir hier eine lebendige Plattform haben, die auch weiter wächst, denn auch die Technologien verändern sich ja permanent.